Hi, ich bin Dominik, ihr habt mich ja schon mal gehört und ich habe euch heute einen neuen Beitrag mitgebracht. Ich habe mich mit der S1-Leitlinie intraoperative klinische Anwendung von hämodynamischem Monitoring bei nicht-kardiochirurgischen PatientInnen beschäftigt. Und weil es da Leute gibt, die da deutlich mehr Ahnung von haben, habe ich euch heute auch eine Gästin mitgebracht und Dana unterstützt mich noch.
Hallo.
Und genau, unsere Gästin, Frau Dr. Amelie Zitzmann. Amelie, möchtest du dich einmal selber vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin Amelie und ja, wie Dominik schon gesagt hat, ich war Teil dieser Expertengruppe, die diese S1-Empfehlung zusammengestellt hat. Im normalen Leben bin ich Fachärztin für Anästhesie mit Zusatzbezeichnung Spezielle Intensiv hier an der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie in Rostock. Wir nennen uns kurz KAIS. Und ja, eigentlich bin ich so ein Hybridmodell Anästhesie-Intensivmedizin, aber aktuell im Forschungsjahr und so hämodynamisches Monitoring und war für mich schon immer total spannend, vielleicht auch so durch diese Instant Gratification, die es gibt, wenn man dann was richtig macht. Und 2017 habe ich dann angefangen, mich auch wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen.
Cool, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Wir freuen uns sehr.
Danke, dass ich da sein darf.
Genau. Es ist ja eine S1-Leitlinie und da wir auch viele Studierende haben, die zuhören, will ich nochmal einen ganz kleinen Exkurs machen, wie das so zum Thema Leitlinie aussieht. Eine S1-Leitlinie ist eine Zusammenfassung von einem ExpertInnen-Konsens. Es gibt also keine systematische Literatursuche. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das irgendwie eine schlechtere oder minderwertige Leitlinie ist. Es hat einfach ein anderes Evidenzniveau. Oft ist es so, dass das die Basis für höherwertige, also andere Leitlinien sind mit einem höheren Evidenzgrad oder dass auch einfach keine systematische Literatur vorhanden ist. Das kann es natürlich auch sein. Oder was auch manchmal gemacht wird, wenn es höherwertige Leitlinien gibt auf anderen Ebenen, zum Beispiel europäische Leitlinien, die dann in Deutschland nicht nochmal durch den ganzen Leitlinienprozess durchgewunken werden sollen, dann werden die als S1-Leitlinie veröffentlicht. Nochmal ganz grob, es gibt Empfehlungsstärken. Das ist das Erste, das ist das soll beziehungsweise soll nicht. Das ist eine starke Empfehlung, sollte beziehungsweise sollte nicht. Das ist eine Empfehlung, da war der Konsens in der Regel ein bisschen schwächer und kann und unklar ist die Empfehlung offen. Andere Leitlinienarten ist euch sicherlich bewusst, ist die S2E-Leitlinie. Das ist die systematische Wissenssammlung und die S2K-Leitlinie. Das ist eine S2E plus Konsensfindung unter ExpertInnen. Und die S3-Leitlinie, das ist dann die systematische Literaturrecherche und dann eben nach Vorgaben der AWMF. Das führt jetzt ein bisschen weit. Wer sich dafür interessiert, kann es gerne googeln. Genau. Gehen wir also direkt ins Thema. Wir haben ja schon gesagt, die hat ja den wunderbar griffigen Namen intraoperative klinische Anwendung von hämodynamischem Monitoring bei nicht-kardiochirurgischen PatientInnen. Amelie, wieso jetzt eine S1-Leitlinie zu diesem Thema?
Ja, es hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Die technischen Möglichkeiten sind immer breiter geworden, gerade was weniger oder nicht invasive Systeme angeht. Und Hämodynamik ist so unser tägliches Brot, ja, die Kernkompetenz neben der Atemwegssicherung, wenn man so in die Kongresse geht. Vorträge sind immer super gut besucht, egal zu welcher Tageszeit. Also das Interesse für das Thema ist auf jeden Fall da. Und deswegen gab es dann 2022 die Bitte von der DGAI an die Leitlinienkoordinatoren, eine S1-Expertenempfehlung zu erstellen, was ja wirklich ein spezifisch anästhesiologisches Thema ist. Viel Praxis dabei, auch so technische Mythen und die lassen sich gar nicht unbedingt über randomisierte, kontrollierte Studien beantworten, sondern eben deshalb dieses Format als Expertenempfehlung, das genau dafür passend ist. Es sind Fragen, die konkret beantwortet werden und deswegen diese S1-Leitlinie für intraoperatives hämodynamisches Monitoring.
Cool. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber was ist denn genau die Zielgruppe der Leitlinie beziehungsweise wie habt ihr denn die Kernfragen oder die Grundsätze festgelegt?
Prinzipiell wollen wir uns an alle Personen, die in irgendeiner Form anästhesiologisch tätig sind, richten, und zwar vom Maximalversorger bis zum Niedergelassenen und ganz klar auch alle Berufsgruppen, also die praktischen Anwender, Ärzte, Ärztinnen, Pflege, ATAs. Und zwar halt klar, dass die Menschen, die sich klinisch und wissenschaftlich mit dem Thema befassen, dass die ganz anders auf dieses Thema Hämodynamik schauen als der Praktiker, der Kliniker das macht. Und deswegen gab es die Idee, ich habe die E-Mail, die mein Chef uns damals geschrieben hat, nochmal rausgesucht, zentrale Fragen, auf die man täglich und im wahren Leben im Rahmen der klinischen Tätigkeit als Anästhesiologin trifft, zu sammeln. Und das haben wir gemacht in Gießen, am UKE, in Hamburg und bei uns in Rostock haben wir also mit so einem Google Doc alle Kollegen befragt, was wäre jetzt für euch wichtig, was interessiert euch bei dem Thema, wo seht ihr Probleme? Und dann haben wir diese Fragen gesammelt, haben die dann in dem ersten Zoom-Meeting in so kleine Zweier- und Dreier-Teams aufgeteilt und die dann mit Literatur, Recherche und Bewertung beantwortet. Und dann haben wir die nochmal letztes Jahr im Januar in der großen Gruppe vorgestellt, diskutiert und nochmal verändert. So ist das dann entstanden.
Das klingt echt praxisnah, das finde ich cool. So, als erstes habe ich mich gefragt, steht jetzt in der Leitlinie endlich drin, wann kann ich nicht invasiven Blutdruck machen und wann muss ich eine Arterie nehmen? Das ist das, was mir im PJ auch regelmäßig begegnet ist, wo ich auch gern mal mit dem ein oder anderen Facharzt, Fachärztin, Oberarzt, Oberärztin andere Antworten gefunden habe.
Es steht nicht ganz konkret für jeden einzelnen Fall drin, da muss ich dich leider enttäuschen. Und mir ging es früher auch so, dass ich immer gerätselt habe, wann brauche ich eine Arterie, wann kann ich intermittierend messen. Das ist nämlich die Unterscheidung, die jetzt in der Leitlinie getroffen wird. Intermittierend versus kontinuierlich und erst dann geht es ins invasiv beziehungsweise nicht invasiv. Die Empfehlung für die intermittierende, also oszillometrische Messung, also das, was wir häufig machen am Oberarm, lautet alle 3 Minuten und wenn engmaschigere Überwachung für notwendig erachtet wird, ist ein kontinuierliches Verfahren angezeigt. Und das denn zum Beispiel, wenn aufgrund von anästhesiologischen oder operativen Maßnahmen oder aufgrund von Begleiterkrankungen ein Risiko für Hypotension, aber auch für hypertensionsassoziierte Komplikationen besteht. So steht's da drin. Einfach weil man mit der kontinuierlichen Messung Veränderungen viel schneller wahrnimmt und dann auch die Möglichkeit hat, schneller drauf zu reagieren. Wir kennen das ja, nicht invasive, diskontinuierliche Messung. Funktioniert irgendwie nicht oder zeigt einen Wert an, der sehr niedrig ist. Man sagt, ach komm, drück mal nochmal drauf. Das glaube ich nicht. Die Messung lag gerade ein Chirurg drauf oder irgendein anderes Problem. Und dann vergeht relativ schnell relativ viel Zeit, in der dann nicht gehandelt wird, sondern einfach nur gemessen. Und das passiert halt mit den kontinuierlichen Messungen nicht. Für die OPs haben wir dann in den Fliegstext auch aufgenommen, geht es vor allem um intrakranielle, gefäßchirurgische Eingriffe, OPs mit hohem oder schnellem Blutverlust. Da hat wahrscheinlich auch jede Klinik so ihre Fachdisziplinen und ihre Spezialisten, die das auslösen.
Weiß aber gar nicht, was du meinst.
Aber eben auch besondere Lagerungen, neurochirurgisch Konkord mit abgeknicktem, erhöhten Oberkörper, sitzende Lagerungen in der Neurochirurgie oder auch in der Unfallchirurgie, Orthopädie. Besondere Patientengruppen, die ich dann engmaschig überwachen würde, wären solche, die kardiovaskulär schon vorerkrankt sind, mit erhöhtem Hirndruck, die wir durch die Hypotension Schaden nehmen könnten oder eben auch PatientInnen, die rupturgefährdete Aneurysmen haben, die dann eher durch hypertensive Phasen gefährdet sind. Und dann ist noch eine dritte Gruppe, die erwähnt wird, bei denen die Blutdruckmessung mit der Obermanschette einfach schwierig wird. Zum Beispiel, weil sie extrem adipös sind, dann diese konischen Arme haben, wofür wir keine vernünftigen Blutdruckmanschetten haben, irgendwelche anatomischen Besonderheiten haben. Zum Beispiel ein Arm, an dem jetzt operiert wird und der andere kann aus irgendeinem Grund nicht verwendet werden für die Messung. Irgendwie sowas. Dann wäre eben auch eine kontinuierliche Messung vorzuziehen. Und ja, es gibt einen Kompromiss. Es gibt inzwischen coole Systeme, die nicht invasiv kontinuierliche Blutdruckbestimmung ermöglichen, zum Beispiel mit so kleinen Fingercuffs. Ich würde jetzt tatsächlich weniger als Ersatz für eine invasive Messung sehen. Die Rate an Komplikationen ist relativ gering ja bei den Kathetern, sondern eher als Methode, um Patientinnen kontinuierlich zu überwachen statt der Oszillometrie. Die sind aktuell leider noch ziemlich teuer. Wir kämpfen da auch immer wieder. Aber so als Beispiel zum Beispiel Schulterarthroskopien, da ist die Lagerung, also wir operieren die zum Beispiel mit einer Beachchair-Position, schon schwierig. Der Orthopäde möchte eher einen niedrigeren Blutdruck, einfach um das besser zu steuern, für die Lagerung noch anzupassen. Wir nutzen die gerade für geriatrische Patienten in der Ortho im Rahmen von der Studie. Das funktioniert auch echt cool. Also ich mag die Dinger. Was nicht geht, sind dabei halt arterielle Blutgasanalysen. Das muss man wissen. Also wenn ich eine OP habe, mit wo ich viele BGAs nehmen will, dann funktioniert das halt einfach nicht.
Vielen Dank. Was ich noch mal rausgesucht habe, was mich selber auch interessierte, du hast es ja gerade angesprochen, das Komplikationsrisiko bei arteriellen Punktionen. Die aktuellsten Daten, die ich gefunden habe, sind von 2016. Die Studie packen wir euch natürlich noch mit in die Shownotes. Das sind ungefähr 3,4 Komplikationen pro 10.000 Punktionen. Und davon haben ungefähr die Hälfte eine Intervention gebraucht. Das heißt also 1,7 von 10.000 Punktionen brauchen eine Intervention, und Intervention ist im Zweifel aber auch abdrücken oder den Verband ein bisschen länger drauflassen. Das heißt noch lange nicht, dass es operativ revidiert werden muss. Das wollte ich einfach so mal in den Raum stellen. Und die Risikofaktoren findet ihr dann auch in der Studie. Da werde ich noch mal an einer anderen Stelle was dazu erzählen. Genau, so, jetzt haben wir uns entschieden, wir wollen eine arterielle Punktion machen. Habt ihr euch dazu in der Leitlinie geäußert, wie, wann, wo, Ultraschall? Wie hättet ihr es gerne?
Genau, also die klassische Frage, die wir auch viel diskutiert haben, war natürlich, legen wir eine Wacharterie? Also sollen wir vor der Narkoseeinleitung die arterielle Kanüle zur Blutdruckmessung legen? Ich habe da eine ganz klare Meinung, ja, Punkt. Ich habe es selber schon gehabt, man kann das echt gut überleben, und wir haben ja in den Indikationen für die kontinuierliche Blutdruckmessung drin, dass wir bei allen Patientinnen, die aufgrund von anästhesiologischen Maßnahmen Risiko für Hypo- bzw. hypertensionsassoziierte Komplikationen haben, diese Indikation stellen wollen. Und die Narkoseeinleitung ist definitiv eine der Phasen, in der ein Risiko für Hypotension besteht. Und die Hypotension ist wirklich einzig und alleine dann durch uns verursacht. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, dass wir das verhindern. Die ist auch mit postoperativen Komplikationen assoziiert. Deswegen, ja, Arterie vor Narkoseeinleitung. Und ich würde es auch nicht Wacharterie nennen. Wir legen auch ein PDK wach, wir legen Flexylen im Wachzustand, da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Deswegen, ja, Wacharterie, man kann das ja schon kombinieren mit der Präoxygenierung, vielleicht schon mal ein bisschen Opiat geben, lokale vorher machen. Aber ja, ich möchte bei den Patienten, bei denen ich eine arterielle Blutdruckmessung invasiv habe, möchte ich die auch zur Narkoseeinleitung haben. Zum Thema wohin? Wir würden primär die Arterie radialis empfehlen, weil das, was die Komplikationen betrifft, das Gefäß ist, wo die Komplikationsrate noch geringer ist. Die Studie, die wir da jetzt zitiert haben, waren 2,7 pro 10.000 Anlagen vaskuläre oder neurologische Komplikationen. Das Gefäß ist gut zugänglich, kann es dann hinterher oder auch wenn es nicht primär funktioniert hat, gut komprimieren, und auch während der OP komme ich da gut dran, um Blutgasanalysen zu machen. Und wir empfehlen eine ultraschallgeführte Punktionstechnik. Ja, das dazu. Ich weiß, viele Häuser und gerade ältere Kollegen machen es noch so, wie sie es gelernt haben, nämlich einfach palpieren und punktieren. Aber die aktuellen Empfehlungen sind tatsächlich, eine ultraschallgeführte Punktion zu machen.
Aber Dana, ich glaube, das haben wir doch letztens auch erst diskutiert, ne, über das Pro und Contra von Arterie mit Pokus. Ich glaube, wollen wir uns selber zitieren?
Ja. Ich persönlich denke da ehrlich gesagt auch, vor allen Dingen, wenn man mehrfach punktiert, würde ich auf jeden Fall ein Sono dazu nehmen. Ich habe es in der Tat ohne gelernt, weil es in unserem Haus eigentlich standardmäßig ohne gemacht wird. Und bin ganz dankbar drum, dass ich es ohne kann. Aber auch da, Dominik hat ja auch schon gesagt, naja, wenn du einen Ultraschall zur Verfügung hast für ein ZVK, hast du im Zweifel auch eigentlich eins für eine Arterie und ein ZVK würde ich zum Beispiel nicht ohne Ultraschall legen. Da hat er natürlich auch einen Punkt und ich denke, wahrscheinlich, ich glaube, es ist...
Also ich habe Arterie und ZVK noch ohne gelernt, radial mache ich auch noch mal ohne Ultraschall, aber brachial und femoral eigentlich
genau
mit Ultraschall und ZVK inzwischen auch.
Ja, wo es halt in der Tat für mich, und das ist ein Manko in unserem Bereich, diejenigen, die uns öfter hören, werden das wissen, in Marburg-Biedenkopf gibt es immer noch kein Ultraschallgerät auf den notarztbesetzten Fahrzeugen, auch im ITW nicht, dafür fahren wir seit über 10 Jahren mit einer BGA rum. Ja, dementsprechend, also BGA, ich möchte sie nicht missen auf dem NEF, ehrlich gesagt, auch darüber kann man mit Sicherheit diskutieren, aber jetzt sollen auch die Ultraschallgeräte kommen, aber wenn man dann doch mal den seltenen Fall hat, dass man eine Arterie draußen legen muss, ich meine, das ist, kommt wirklich nicht oft vor, aber wenn man weit, weit weg draußen ist, dann ist es natürlich cool, wenn man es irgendwie schon mal ohne gemacht hat und wenn man es nicht hat, aber ich glaube, auch das wird die Zukunft sein, dass wir halt auf den notarztbesetzten Fahrzeugen hoffentlich auch aus anderen Gründen Ultraschallgeräte haben. Ja.
Cool. Dann kommen wir, glaube ich, einfach zur nächsten Frage. Mhm. Du hattest es ja gerade schon wunderschön erzählt mit der Beachchair-Lagerung. Kenne ich auch. Kenne ich eine wunderschöne Diskussion. Wo kommt der Druckabnehmer hin? Aber so generell, was muss ich denn bei einer arteriellen Messung beachten, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe? Was sind denn so beliebte Fehlerquellen? Wie habt ihr euch denn dazu geäußert, Amelie?
Also wie bei allem und jedem Messsystem muss ich es natürlich korrekt verwenden. Also ich lege meinen Katheter, verbinde den fest mit meinem flüssigkeitsgefüllten Messsystem, habe möglichst keine zusätzlichen Leitungen zur Verlängerung drin und brauche natürlich meinen Druckbeutel mit ausreichendem Druck, damit es funktionieren kann. Und dann muss ich mein Referenzniveau festlegen, das ist bei den arteriellen Kathetern eben ganz wichtig. In der Regel ist es der rechte Vorhof, aber wie du gerade auch schon gesagt hast, Beachchair-Lagerung oder halt alle Lagerungen, wo die Schädelbasis höher ist als das Referenzniveau, das normale Referenzniveau rechter Vorhof, muss ich es korrigieren. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine wählen wir, dass wir den Druckabnehmer dann auf unserem Referenzniveau positionieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einer sogenannten Nullleitung zu arbeiten, also einer flüssigkeitsgefüllten Leitung, deren Ende dann auf das Referenzniveau gebracht wird und dann wird der Nullabgleich erst durchgeführt. Ich habe noch keinen persönlich erlebt, der das macht. Ich kenne es also auch nur aus der Theorie. Soll gut funktionieren, gerade wenn man nachher nicht mehr an den Patienten rankommt. Aber wir machen es eigentlich immer so, dass wir den Druckabnehmer dann auf der Höhe positionieren und dann referenzieren. Sonst muss ich eben die hydrostatische Druckdifferenz mit bedenken. Pro 10 Zentimeter, die sich das unterscheidet, ist der Blutdruck 7,5 mm Quecksilber niedriger oder höher. Und das muss ich dann eben mit bedenken und einstellen. Ansonsten finde ich das System relativ einfach anzuwenden. Was wir noch empfehlen in der Leitlinie ist, auf eine Dämpfung über- oder Unterdämpfung zu achten, zum Beispiel mit einem Fast-Flush-Test regelmäßig zu kontrollieren. Genau, das ist da in der Leitlinie auch nochmal richtig schön erklärt, wie man es macht. Das sind so die Main Topics, auf die wir uns da geeinigt haben.
Und welche Zielparameter guckt ihr euch an, wenn ihr euch, oder wir haben uns jetzt für eine arterielle Punktion entschieden, wir haben das etabliert, das misst doch alles ganz schön, jetzt messen wir den invasiven Blutdruck, ja. Aber es gibt ja noch andere Zielparameter, die wir uns angucken könnten. Da fällt mir zum Beispiel das PPV oder sowas ein. Wie seht ihr das?
Genau, also wir haben mal ganz grundlegend angefangen und gesagt, wir wollen unsere Blutdrucktherapie, weil das ist das, was wir für jeden Patienten ja empfehlen, anhand des mittleren arteriellen Drucks steuern, bei der das so der Inflow-Pressure für die meisten Organe ist und der MAP sich entlang des Gefäßbaums relativ wenig verändert von zentral nach peripher. Also der sollte, wenn ich femoral beziehungsweise in der distalen Aorta messe, ungefähr genauso groß sein, wie wenn ich radial messe. Und haben uns da auf einen Zielwert von 65 mm Quecksilbersäule geeinigt. ist relativ schwierig für einen individuellen Patienten beziehungsweise eine individuelle Patientin da einen Wert festzulegen, weil jeder ist anders, jeder geht mit einem anderen Blutdruck ins Rennen. Aber man hat aus retrospektiven Datenbankstudien gesehen, dass unter 60 bis 70 Millimeter Hg das Risiko gerade für Nieren- und Myokardschäden eben schon deutlich ansteigt. Und je länger und je tiefer die Werte sind, desto stärker ist diese Assoziation. Das gilt alles nur auf Populationsebene, aber das ist eben so das, was wir sagen können. Herzfrequenz ist noch ein Parameter, den man vielleicht auch immer mal wieder vergisst. Wir haben den mit einem extra Kapitel noch angesteuert. Keine festen Werte, aber wenn man sagt, Bradykardie, also Herzfrequenz unter 60, wollen wir therapieren, wenn gleichzeitig eine Hypotension oder eine Minderperfusion vorliegt. Und was wir noch mit reingenommen haben, ist auf jeden Fall bei einer Tachykardie, also einer Herzfrequenz über 100, auf jeden Fall den Volumenmangel als Ursache ausschließen. Da muss man natürlich an Schmerzen, nicht ausreichende Sedierung und solche Dinge auch noch denken, aber wir als Hämodynamiker natürlich Volumenmangel als allererstes. Genau, und dann hast du noch gefragt nach SVV, PPV. Da geht's ja dann schon ins erweiterte hämodynamische Monitoring, klassische Parameter, die wir zur Einschätzung der Volumenreagibilität empfehlen. Und wir würden sagen, nehmen Sie Blutdruck, also nicht den Blutdruck allein, sondern Pulse Pressure Variation, PPV, Pulsdruckvariation oder die Schlagvolumenvariation, abgekürzt mit SVV, aber nur dann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen stimmen. Also es muss eine kontrollierte Beatmung mit mindestens 8 Milliliter Tidalvolumen vorliegen und ein Sinusrhythmus so als Mindestvoraussetzungen. Wenn das nicht geht, sind Schlagvolumen-HZV-basierte Tests empfohlen, gemeinsam mit einer Flüssigkeitschallenge. Das sind so die klassischen Parameter, mit denen wir da arbeiten würden.
Was ich dazu sagen muss, was mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht bewusst war, ist, dass ich fürs PPV theoretisch die 8 Milliliter brauche. Mir war klar, dass ich eine maschinelle Beatmung brauche, aber dass es auf 8 Millimeter geeicht ist, war mir so nicht klar.
Ist mir auch erst,
fand ich ganz spannend,
erst seit meinem Artikel bei den PIDAP-Docs zur hämodynamischen Monitoring wirklich klar, was da alles für Voraussetzungen eigentlich stimmen müssen.
Ja, genau. Das passt nicht mehr so ganz zu dem, was wir inzwischen empfehlen, mit Beatmung eher mit 6 Milliliter pro Kilo. Aber der Impact ist mit einem Tidalvolumen, das unter 8 Millilitern liegt, einfach halt zu klein oder kleiner, sodass man dann nicht mehr mit diesen vordefinierten Schwellenwerten arbeiten kann. Wir sagen ja so 11 bis 13%, dann geht man von der Volumenreagibilität aus. Aber dafür brauchen wir halt diese 8 Milliliter.
Mhm. Jetzt hast du ja selber schon das erweiterte Monitoring angesprochen. Mhm. Da gab es letztens auch auf Twitter, beziehungsweise heißt es ja jetzt X, eine Diskussion zum Thema pulmonales Katheter oder PAC oder wie auch immer wir das Kind nennen wollen. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, die sich auf Twitter auch gestellt hat. Sollten wir das häufiger machen? Bringt das einen Benefit? Und vor allen Dingen, sollten wir das vielleicht häufiger machen, um unseren Patienten Komplikationen zu ersparen, wenn wir das nicht so oft machen und dann, wenn wir es machen müssten, nicht so gut können? Wie steht ihr zum Thema erweitertes hämodynamisches Monitoring?
Sinnvoll. Wir haben uns da vor allem auf erweitertes Monitoring im Sinne von Schlagvolumen oder HZV-basierten Monitoring ausgelassen und gesagt, je höher das operative oder das patientinnenindividuelle Risiko, desto großzügiger sollte man sein. Auch da ist es schwierig, jetzt wirklich einzelne Situationen zu definieren, wann man welches erweiterte Monitoring macht. Geht schon los, dass es gar nicht so leicht ist, finde ich, das richtige Tool zu wählen. Erstmal finde ich es ganz wichtig, dass ich als Anwender dieses Tool beherrsche. Also es hilft ja nichts, wenn mir jetzt meine Leitlinie sagt, mach da ein pulmonales Katheter rein und dann bin ich da im Dienst nachts alleine auf weiter Flur, habe diesen pulmonales Katheter einmal in meinem Lehrbuch gesehen und es noch nie in der Hand gehabt. ist zum Scheitern verurteilt, brauche ich nicht machen. Das Gleiche gilt für Echokardiographie, für Thermodilutionsverfahren oder diese autokalibrierten Verfahren. Das heißt, ich muss von diesen Verfahren auch Indikationen, Kontraindikationen kennen und vor allem die Möglichkeit, was kann ich damit messen und was funktioniert nicht. Und dann würde ich mir Gedanken machen, welche kardiovaskulären Probleme können bei der geplanten OP jetzt speziell bei meinem Patienten, der gerade vor mir liegt, auftreten mit den Vorerkrankungen, die er hat, und mit welchem Tool kann ich das dann am besten erkennen, und danach wähle ich dann aus. Und dann ist es zusätzlich halt noch wichtig, messen alleine reicht nicht. Ich muss mir Zielwerte definieren und die dann einfach in der ganzen Zusammenschau mit klinischen, metabolischen Zeichen interpretieren und therapieren. Je öfter ich das mache, desto mehr Erfahrung habe ich natürlich. Und da glaube ich, sind gerade diese weniger oder nicht invasiven Verfahren echt cool geeignet dazu. Also es gibt jetzt inzwischen auch Pulskulturanalyse mit diesem Fingerkuffsystem. Wenn ich die einfach dran mache, da mache ich wenig Schaden an meinem Patienten und ich kann Erfahrung damit sammeln und auch ein Gefühl für bestimmte Situationen dann entwickeln. Da finde ich die ganz cool. Aber so dieses Pack für jeden ist definitiv nicht das richtige Konzept. Ich glaube nicht, dass die Komplikationen beim pulmonalen Katheter rein aus einem Mangel an Übungen da beim Einschwemmen oder beim Legen entstehen, sondern halt zum Messverfahren gehören. Und das wäre, glaube ich, wirklich ein bisschen over the top. Also Pack für jeden. Da gibt es dann die Intensivstationen, wo man das eher lernen kann.
Sehe ich auch so. Aber das war klar, ich habe mich da auch sehr gegen ausgesprochen in dieser Diskussion. Weil es dem Patienten irgendwo auch was bringen muss.
Ja.
Und wenn das nicht gegeben ist, dann sehe ich die Indikation nicht, sondern eher eine Körperverletzung, wenn ich ehrlich bin.
Genau.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Du hast es ja jetzt schon so ein kleines bisschen mit dem Echo auch erwähnt. Es gibt ja auch andere Verfahren, um das Ganze zu messen. Wir können es jetzt Surrogatverfahren nennen. Oder wie Jan immer so schön sagt, der Pakt des kleinen Mannes, die Urinstundenportion. Was sind denn da so Verfahren, die ihr als geeignet erachtet, wahrscheinlich ja nicht alleine, klar, es sind ja Surrogatverfahren, aber wie seht ihr das?
Genau, also so die Dreierkombi Laktat, zentralvenöse Sättigung und Urinstundenproduktion würde ich keinen dieser Marker singulär verwenden, weil es einfach viel zu viele Einflussgrößen gibt, die da intraoperativ einwirken. Aber so als Kombi finde ich das eigentlich ganz cool. Laktat ja sowieso, die Empfehlung in der Leitlinie heißt, bei Verdacht auf Hypoperfusion oder unzureichende Gewebeoxygenierung soll Laktatwert bestimmt werden. Ich glaube, in der Realität ist es ganz häufig so, dass man eine BGA macht und dann sieht, oh ja, Laktat 2,9, also doch schon erhöht, und sich dann erst auf die Suche macht, wo stimmt's nicht, dass das ein Parameter ist, der eigentlich kommt, bevor ich andere Veränderungen in der Hämodynamik sogar sehe. Man muss natürlich immer beachten, dass es auch nicht hämodynamische Ursachen haben kann. Die sollte ich ausschließen, bevor ich dann anfange, wild zu therapieren. Aber ja, insgesamt unspezifischer Marker, aber im hämodynamischen Monitoring würde ich sagen, durchaus sinnvoll. Zentralvenöse Sättigung eben gleich das Gleiche, soll ja das globale Verhältnis von Sauerstoffangebot, Sauerstoffverbrauch widerspiegeln. War bei mir im Staatsexamen damals eine Frage, ja, Rivers-Kriterien war neu und alles ganz toll. Perioperativ gibt es da aber halt auch einfach viel zu viele Einflussfaktoren, als dass man nur damit arbeiten würde. Und genau so ist es mit dem Urin. Da gibt es viel zu viele Faktoren, die damit Einfluss nehmen, also auch den nicht isoliert zur hämodynamischen Therapiesteuerung. Aber wenn ich eben sage, leicht erhöhtes Laktat, zentralvenöse Sättigung niedrig und pinkeln tut er auch nicht mehr, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob ich da noch mal genauer hingucke. Zum Beispiel mit Echo finde ich total super, weil man da einfach häufig so auf einen Blick ganz viele Informationen zur Hämodynamik visualisieren kann. Und mir hilft es einfach total, es auch zu sehen, wie das funktioniert. Nicht nur einen Haufen Zahlen, die ich dann erst interpretieren muss und mir Gedanken machen, okay, das ist zu hoch und das ist zu niedrig, also habe ich das. Echo ist für mich sehen, Volumenstatus, Pumpfunktion von beiden Ventrikeln, Klappenfunktion und irgendwelche Pathologien, entweder von den Klappen, regionale Wandbewegungsstörungen, Pleuraerguss, Perikarderguss. Ich finde es total klasse und deswegen empfehlen wir in der Leitlinie den diagnostischen Einsatz bei Therapie refraktärer hämodynamischer Instabilität. Wir wissen, manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn abgeklebt ist schon mit den Tüchern, komme ich nicht mehr überall ran, dann geht sogar die Empfehlung zur transesophagealen Echokardiographie, wenn verfügbar und der Untersucher es auch ausreichend beherrscht. Wir nehmen es für die Therapiesteuerung. Ganz wichtig, Schleifen speichern, Befunde in der Akte dokumentieren. Das funktioniert ja nicht sonst so gut wie in den elektronischen Patientenakten normalerweise. Wir wollen alle irgendwann nach Hause und dann hat einfach der Nächste die Chance, die Untersuchungen nachzuvollziehen. Und wenn ich dann meine Pathologie erkenne, dann mache ich es auch so, dass ich sage, okay, ich sehe jetzt rechtsventrikuläre Dysfunktion, pulmonale Hypertonie, da kann ich mich jetzt für ein pulmonales Katheter entscheiden oder andersrum, rechtes Herz total in Ordnung, aber links weiß ich nicht so ganz, was passiert, dann vielleicht transpulmonale Thermodilution. Und wo ich es noch super gut finde, ist so im Dienst, freitagnachts um 3, die Dame aus dem Pflegeheim mit ihrer Schenkelhalsfraktur, dement, kann keine Anamnese mehr erhoben werden. Man hat schon den Verdacht irgendwie auf eine kardiovaskuläre Vorerkrankung. Einfach mal kurz vorher drauf gucken und dann weiß ich, was mich nach der Narkoseeinleitung und der intraoperativ erwarten könnte, wenn ich Probleme habe.
Cool, vielen Dank. Ja, ich glaube, ein gutes Plädoyer für Echo, aber ich glaube, für Pokus und Echo, da rennst du bei den meisten HörerInnen von uns
auf eine Tür ein. Wenn es natürlich verfügbar ist. Wir haben zwei OP-Ebenen. Da steht mindestens ein Gerät mit einem Sektor Schallkopf, den inzwischen auch ganz viele nutzen. Wir machen hier auch mehrfach im Jahr PFE-Kurse oder auch einfach mal ohne jetzt Zertifizierung, TTE-Kurse. Wir machen es halt wirklich viel und dadurch ist inzwischen der Anteil an Leuten, die es wirklich können, gerade bei den jüngeren Kollegen, echt hoch und das finde ich total cool.
Fang
du an.
Gerade zu den Surrogatverfahren wollte ich auch nochmal sagen, könnt ihr auch immer nochmal auf den hämodynamischen oder beziehungsweise den Artikel hämodynamisches Monitoring von uns zurückgreifen. Da sind ganz viele Sachen, die nicht invasiven und auch die invasiven nochmal aufgeführt. PAC und PICO sind da nochmal mit drauf, mit den ganzen Abkürzungen, die man sich ja vielleicht nicht so akut merken kann. Und natürlich auch die nicht invasiven Verfahren, ein Passive Leg Raise, natürlich nicht bei der Oma mit Schenkelhals.
Oder während der OP, das haben wir während dieser Sitzung auch ganz doll ausdiskutiert. Ich habe an dem Kapitel mitgeschrieben und habe halt auch gesagt, ja ganz klar, Passive Leg Raising, habe so an die Narkoseeinleitung gedacht und halt auch an die ITS gedacht. Und dann gucken sie mich alle an, ja, das erklär mal deinem Chirurgen, wenn du das dann machst währenddessen. Ja, okay.
Klar. Das muss man natürlich situativ anpassen, aber grundsätzlich ist das immer noch ein zumindest schnell gemachter Test, wenn auch man natürlich auch dafür eine invasive Druckmessung braucht, per Definition, um zu schauen, was sozusagen dann wirklich passiert. Und man natürlich nicht nur einfach die Beine hochreißen sollte, auch das ist in dem Artikel da nochmal ein bisschen drinne. Für all diejenigen, die das jetzt so machen, bitte nicht. Genau, aber naja.
Die Pinup-Docs haben gesagt, wir sollen Passive Leg Raise machen.
Ja, genau. Aber dann eben richtig durchführen. Ja, nee, genau. Und da kann man das vielleicht auch nochmal nachlesen. Also ein kleiner Seitenlink zu diesem Artikel, den können wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes mit reinpacken, falls man da nochmal nachlesen will.
Genau. Da hast du es ja jetzt angesprochen. Rostock ist eine Uni, du arbeitest an der Uni, das gibt es sicherlich nochmal andere Voraussetzungen wie in anderen Häusern. Wo ich mich da speziell gefragt habe, wie das so weitergehen soll, ist so Videomikroskopie oder NIRS-Verfahren. Ich habe ja nur selber bei euch in der Abteilung gearbeitet als Pflegekraft. Ich kenne das dann also auch. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, gibt es da vielleicht einen sinnvollen Einsatz außerhalb des universitären Settings? Also sollte man vielleicht jetzt drüber nachdenken, sich sowas anzuschaffen oder nicht? Oder wann ist das geeignet? Wie seht ihr das?
Nahinfrarotspektroskopie haben wir mit einem CAN bewertet. Soll ja so die regionale Sauerstoffsättigung als Surrogat für die Gewebeoxygenierung messen. Und man arbeitet dabei dann halt meistens mit Veränderungen im Vergleich zu den Ausgangswerten. Zum Beispiel jetzt wacher Zustand, Patient spricht mit mir, ich weiß ganz genau, da ist im Gehirn, in der Hämodynamik alles in Ordnung. Da setzen wir es auch am häufigsten ein. Zum Beispiel bei den Karotis-OPs, wenn wir die ausnahmsweise bei uns tatsächlich in Allgemeinanästhesie durchführen, dann machen wir die Vornarkoseeinleitung, die Sensoren drauf und dann, wenn die klemmen und wir sehen Unterschiede, dann sagen wir dem Chirurgen auch, mach da mal einen Shunt rein, das funktioniert nicht ohne. Ansonsten ist es der Effekt auf das Outcome eher unklar. Man weiß auch immer nicht so ganz genau, wie soll man reagieren, ab welchen Werten, relative absolute Grenzwerte, welche Interventionen, wann transfundiere ich, wann reicht's, wenn ich die Kopfposition nur ändere. Das ist auch einfach nicht ausreichend untersucht. Deswegen diese CAN-Empfehlung und die Videomikroskopie soll Mikrozirkulation erfassen, wo man sagt, das ist dann Sauerstoff- und Nährstoffaustausch in den Organen. Gemessen wird da in der Regel unter der Zunge. Man kommt da ja auch in der Narkose noch relativ leicht dran, ob es jetzt wirklich auf andere Regionen, also so kritische Organe wie Herz, Niere, Darm übertragen werden, ist nicht klar. Die Messung ist echt zeitaufwendig, technisch anspruchsvoll, das dann auch auszuwerten. Auch da gibt es verschiedene Systeme. Entweder man macht es selber oder automatisierte Computersysteme. Wahrscheinlich ist es gar nicht so der Hit bei unseren elektiven Eingriffen, nicht kardiochirurgischen Eingriffen. Vor allem, wenn die Makrozirkulation in Ordnung ist, sind die Störungen in der Mikrozirkulation wahrscheinlich auch eher selten, so dass wir es außerhalb des wissenschaftlichen, ich würde es jetzt nicht nennen universitär, sondern wissenschaftlichen Settings zurzeit nicht empfohlen wird. Also ein Nein dafür zur Steuerung der hämodynamischen Therapie.
Vielen Dank. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, Dana, möchtest du noch irgendwas wissen? Hast du noch eine Frage?
Alles, was ich mir zwischendrin immer mal so überlegt hatte, wurde dann schon von dir, Amelie, beantwortet. Also, nee, gerade in der Tat
was
nicht.
Ich unbedingt loben möchte, und ich bin ja ein ganz großer Freund, die mich in der Uni erlebt haben, von Take-Home-Messages. Und ihr habt in der Leitlinie Take-Home-Messages formuliert. Und das finde ich richtig, richtig geil. Genau, möchtest du die noch einmal vorstellen?
Na, das ist so, dass wenn gar keine Zeit mehr ist, die ganze Leitlinie zu lesen, dann diese.
Also die Take-Home-Messages, die ihr festgelegt habt, die ich besonders toll finde, als erstes die intraoperative Steuerung des Blutdrucks soll anhand des Mitteldrucks, also des arteriellen Mitteldrucks, erfolgen. Die zweite Take-Home-Message ist, dieser mittlere arterielle Druck sollte über mindestens 65 mm Hg sein, gegebenenfalls noch an andere Umgebungsbedingungen angepasst. Und man sollte erweiterte hämodynamische Messmethoden, in der Regel eher nicht invasive Verfahren bei HochrisikopatientInnen beziehungsweise bei Hochrisikooperationen erwägen.
Ja.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Aufwand gemacht habt, so eine Leitlinie zu erstellen. Ich finde es sehr schön. Mir war irgendwie ehrlicherweise nicht bewusst, dass es sowas noch nicht gibt. Als die so rauskam, dachte ich mir so, ja, okay, haben sie jetzt neu gemacht. Ach so, nee, haben sie nicht neu,
ja,
also
genau,
haben sie neu gemacht. genau.
Ganz neu. Vielleicht gibt's ja irgendwann dann auch noch eine, also ist das geplant, auch in die Leitlinienstufe sozusagen dann irgendwann evidenztechnisch noch mehr zu erhöhen, wenn es denn dann irgendwann mehr Evidenz
nicht
geben sollte?
Weil wir gesagt haben, für dieses zielgruppenorientierte System oder Format ist es genau das Richtige. Wir haben auch Kapitel drinne, wo dann nochmal genau erklärt wird, worauf muss ich bei der oszillometrischen Blutdruckmessung achten. Da wirst du nie irgendwelche evidenzbasierten Studien dazu finden. Genauso mit diesen Grenzwerten. Seit es diese retrospektiven Analysen gibt, die halt sagen, unter 65 mm Hg nimmt das Risiko eindeutig zu, wird halt keine Ethikkommission sagen, ja easy, komm, dann mach eine Gruppe mit 40 und eine mit 65 und dann guckt mal, was bei rauskommt. Also die Frage ist wirklich, ob es diese Evidenz überhaupt geben kann und ob sie vor allem auch notwendig ist. Diese S2, S3 sind ja ganz häufig auch interdisziplinäre Leitlinien. Und das ist so ein spezifisches Thema, rein wirklich anästhesiologisch. Es geht nur um intraoperatives Blutdruckmanagement. Da haben wir gesagt, brauchen wir keine höhere Stufe, sondern da ist diese S1-Expertenempfehlung. Ihr fragt, wir antworten, genau das Richtige.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin gespannt, weil an unserer Uni auch gerade eine Studie zu sozusagen dem Blutdruckabfall während der Narkoseeinleitung, auch immer mit Wacharterie, damit man das ein bisschen besser darstellen kann und dann so der Vergleich zwischen Norepinephrin und Akrinor stattfindet und wir da halt irgendwie, also da bin ich auf jeden Fall selber gespannt auf die ganzen Auswertungen. Genauso, wir hatten auch dieses Doppelkaff-System mal zum Testen da und auch das hat mich wirklich überrascht, wie viel das doch konnte. Der Vertreter hat mir da auch sehr viel erklären können und bin wirklich gespannt, wo sich diese Reise auch noch im weiteren Verlauf hinentwickeln wird. Vielleicht auch mit einer KI-gestützten Software, die uns dann relativ klar sagt, nicht nur irgendwie wirklich einen Wert, weiß ich nicht, das Lungenwasser oder so als Wert uns anzeigt, sondern hinterher noch auswertet für uns, was das wirklich genau bedeutet. Jetzt werden wahrscheinlich manche Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, sie will das alles nicht auch noch lernen. Darum geht es nicht, sondern es geht ja meistens um die Patientensicherheit. Und gerade wenn man Sachen nicht so häufig anwendet, dann weiß man vielleicht nicht ad hoc, was mit diesen Werten anzufangen. Ich glaube, wenn du das jeden Tag machst, dann ist es halt wieder drin. Aber das ist wie mit dem TEE zum Beispiel. Wenn man da die Kurse gemacht hat und es dann nie anwendet, dann kann man es auch im Zweifel nicht so gut und kann da nicht zack, 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 alle klappen, genau. Und was weiß ich. Und hier ist die Öffnungsfläche 0,4. So. Das funktioniert halt nicht.
Ich finde, du hast da einen richtig guten Punkt. Es gibt so Sachen, die macht man halt einfach nicht so häufig. Und eigentlich ist es ja auch gut, dass man das nicht häufig macht. Weil das heißt, unsere Patienten sind ja gar nicht so krank. Das ist ja so Analogie so irgendwie mit diesen Schussverletzungen. Die kann in Deutschland so richtig gut, glaube ich, auch nur wenige versorgen. Aber es ist ja gut, dass wir das so selten machen. Und ich glaube, genauso ist es bei solchen exotischen Verfahren. Und wenn es dann halt KI oder was auch immer gibt, um das zu unterstützen, ist es doch eine super Entwicklung. Das nimmt uns natürlich nicht das Nachdenken ab, aber das hast du ja gerade selber schon gesagt.
Das mit der KI auch total spannend, weil es ist ja auch nicht nur Hämodynamik, die wir während so einer Operation machen. Es gibt ja jetzt auch von einem Anbieter schon so eine Vorhersage-KI-Tool, um Blutdruckabfälle vorherzusehen. Ja, ist doch total super, sowohl für OPs, die relativ langweilig vor sich hinlaufen, die dann einfach mir meine Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Spot bringen und sagen, hey, pass mal auf, hier passiert gleich was. Oder halt auch, wenn ich mit irgendwie zig anderen Sachen beschäftigt bin, dass mir das Ding dann nochmal eine kleine Hilfestellung gibt und sagt, hey, ich bin übrigens auch noch da. Guck mal, ob du was machen kannst, bevor es richtig blöd wird. Ich finde es nicht so verkehrt und ich glaube auch nicht, dass wir uns damit abschaffen als Anästhesisten und dass wir dümmer werden.
Nee, das glaube ich auch nicht. Gerade auch, dass man vielleicht dann trotzdem ja noch die Limitationen von speziellen Verfahren kennt, weil ein SVV-PPV-Verfahren oder SPV hat man in der Allgemeinchirurgie verwenden wir das regelhaft und in der Unfallchirurgie ist es manchmal von jetzt auf gleich eine ganz andere Situation, wo mir meistens diese Werte so nachhängen, dass ich im Zweifelsfall damit gar nicht so viel wirklich vorher detektieren kann, beziehungsweise irgendwie halt einfach nicht so viel das Ganze bringt. Da hilft es mir eher, um das Tuch drumherum zu gucken, wo, an welcher Stelle wir jetzt sind. Und es hilft in der Situation, wenn wir zum Beispiel eine Zementreaktion haben, dann können sich die Werte ja auch von jetzt auf gleich verändern. Und da haben wir halt nicht so viel davon. Und auch diese Limitationen muss man natürlich dann mit einbeziehen und kennen. Aber trotzdem haben wir viele, viele Möglichkeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass es früher super viele Sachen noch nicht gab, inklusive nicht jeder Patient hatte eine Sauerstoffsättigung irgendwie am Finger. Da würde es mir Angst und Bange werden, wenn ich Narkose ohne Sauerstoffsättigung machen müsste, sagen wir es mal so. Also ich bin da sehr gespannt und finde es richtig cool, was ihr auf die Beine gestellt habt und dass ihr euch da nochmal hingesetzt habt und gerade halt sowas sehr sicherheitsnahes und Patienten- und Anwendernahes gemacht habt. Also
das will ich auch nochmal sagen. Ich habe ja nur für die Vorbereitung die Leitlinie nicht nur einmal gelesen und ich muss sagen, also Leitlinien lesen ist ja immer, naja, jeder hat ja schon mal so eine Langfassung und eine Kurzfassung gelesen und dann ist man immer froh, wenn es eine Kurzfassung gibt und wenn es dann noch so viel Fließtext gibt, ist auch immer schwierig und da sind ja so schöne Abbildungen und ich muss sagen, eure Leitlinie, die ist richtig schön formuliert, die ist so fragenbasiert, die, na klar, die liest sich jetzt nicht wie ein Bestseller, aber die liest sich wirklich gut, die ist jetzt auch nicht unendlich lang, also ich finde diesen Praxisbezug, den ihr herstellen wolltet, ich persönlich finde, der ist euch gut geglückt. Es lässt sich gut lesen. Also ich finde es eine coole Sache. Wie gesagt, ich war überrascht, dass es das noch nicht gab. Und ich finde es schön, dass es das jetzt gibt.
Ja, mir hat es total Spaß gemacht, da mitzumachen. War für mich ja auch die erste Erfahrung dieser Art. Es war nochmal ein ganz breiter Austausch. Ja, hat Spaß gemacht. Ich würde es wieder tun.
Das ist das Wichtigste. Dann kommen wir langsam zum Ende, oder?
Sehr, sehr gut.
Amelie, als Gästin, welches Codewort hast du dir überlegt?
Ich habe mich für den Vitalfunktionsmechaniker entschieden. So wie uns unsere Chirurgen immer liebevoll nennen.
Ehrlich?
Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Amelie. Genau, und dir als Gästin gebühren die letzten Worte.
Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ich da sein durfte und freue mich, wenn ihr euch für die Leitlinie interessiert und auch gerne Fragen an mich. E-Mail gibt's auf unserer Homepage oder wahrscheinlich auch über euch, ne?
Sehr gerne. Können wir auf jeden Fall verlinken.
Na denn, schöne Zeit und vielen, vielen Dank. Tschüss.
Danke auch. Tschüss.